ARD.
Herzlich willkommen zu einer Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 18. November, und wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Wir erzählen hier bekanntlich keine Märchen, aber mitunter Geschichten, die das Vergangene mit der Zukunft verbinden und den Blick weiten. Die Bedrohung durch Russland und die Reaktion darauf mal durch die Brille anderer NATO-Staaten betrachten. Also, es waren einmal zwei junge Offiziere, die vor knapp 30 Jahren an der Führungsakademie der Bundeswehr hier in Hamburg den Generalstabslehrgang absolvierten, der eine Deutscher, der andere Schwede. Die Streitkräfte beider Staaten waren da schon mächtig geschrumpft. Ende der 90er war der Kalte Krieg längst vorbei, die Sowjetunion und der Warschauer Pakt Geschichte. Die jungen Offiziere sind nun nicht mehr ganz so jung, sie haben beide Karriere gemacht. Der Deutsche ist heute Generalinspekteur der Bundeswehr. Carsten Breuer hat anlässlich des Volkstrauertages gerade dazu aufgerufen, die richtigen Lehren aus den beiden Weltkriegen zu ziehen und bei einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr im Bendlerblock in Berlin gesagt: Dieser Tag erinnert uns und er verpflichtet uns, Krieg und Gewalt muss mit allen Mitteln verhindert werden. Breuer erinnerte auch an die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Dienst ums Leben kamen. Es sei wichtig, nie zu vergessen, dass dieser Dienst für unser Land das Leben kosten kann. Und sein schwedischer Lehrgangskamerad? Der hat es auch weit gebracht. General Mikael Claesson ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte des jüngsten NATO-Partners Schweden und sucht sein Land zu wappnen gegen Gefahren, die auf dem Hamburger Generalslehrgang gewiss noch kein Thema waren. General Claesson ist in dieser Folge unser Gast und teilt seine Einschätzungen zu Resilienz, Wehrpflicht und Kriegsgefahr.
Unsere Sicherheit war schon immer mit dem Schicksal Russlands verbunden. Und man muss nicht so tief in die schwedische Geschichte gucken, bevor man sieht, es gibt eine gewisse Beziehung.
Mehr Schwedenperspektive gleich, doch zunächst wie gewohnt die Lage. Und da schauen wir auf einen, der unfassbar viele Auslandsreisen unternommen hat, im unermüdlichen Werben um mehr Unterstützung für sein von Russland überfallenes Land, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
Ja, Stefan, ich habe ja schon recht viele deutsche Ministerinnen und Minister auf Reisen begleitet, auch mal einen Kanzler oder eine Kanzlerin bei EU-Gipfeln mit Pressekonferenzen um 3 Uhr morgens erlebt und habe mich bei denen eigentlich immer schon gefragt, wie halten die das physisch und mental mit nur ein paar Minuten Schlaf bisweilen, mit Jetlags und so weiter eigentlich durch in einem ja wirklich Reise-Verhandlungs-Gesprächsmarathon, der im Grunde auch nie aufhört. Bei dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, dessen Land sich zusätzlich im Krieg befindet und russischem Zermürbungsterror ausgesetzt ist, fragt man sich das erst recht. Und dessen Reiseroute in diesen Tagen lautete erst Griechenland, dann Frankreich, dann kam Spanien und am Mittwoch nun, wie er aktuell ankündigte, die Türkei, wo Zelensky einen neuen Vorschlag präsentieren will, um den Istanbuler Friedensgesprächen neues Leben einzuhauchen. Auch der Sondergesandte des US-Präsidenten Donald Trump, Steve Witkoff, will offenbar daran teilnehmen. Die russische Seite, das ist jedenfalls der letzte Stand, allerdings nicht.
Und in Griechenland, da ging es vorrangig darum, die Energieversorgung auch im kommenden harten Winter zu sichern. Vereinbart wurde in Athen, dass Griechenland ab Dezember Flüssigerdgas aus den USA an die Ukraine liefern soll. Und erwähnenswert auf jeden Fall auch der Besuch in Paris bei Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Da waren eher Waffenlieferungen das dominierende Thema.
Ja, das war's. Und ich finde es ja sehr interessant zu beobachten, wie die Ukraine mit den europäischen Partnern und auch mit den USA eine langfristige Zusammenarbeit festzuzurren sucht in Sachen Verteidigung und Rüstung. Nachdem du ja, Stefan, erst vor wenigen Tagen über diese 150 Gripen-Jets berichtet hattest, die die Ukraine in Schweden einkaufen will, gibt's nun eine Absichtserklärung, 100 französische Rafale-Kampfjets zu erwerben. Unter anderem hinzukommen dazu noch Radarsysteme und Boden-Luft-Abwehrraketen vom Typ SAM-T.
Це для когось технічні деталі, а для нас це важливо.
Für manche mögen das technische Details sein, für uns ist das sehr wichtig, so hat es Zelensky in Paris gesagt und dann noch angefügt, weil all das eben Leben rette. Da wir auch immer ein bisschen mehr Hintergrund liefern wollen hier bei uns, als ihr sonst in den Nachrichten hört, SAMP/T ist ein den US Patriots nicht unähnliches Flugabwehrsystem zum Abfangen von ballistischen Raketen, von Cruise Missiles, aber auch von Kampfjets und wurde von Frankreich und Italien ganz bewusst als europäisches Projekt in Konkurrenz zu den Patriots entwickelt. Und das soll laut französischen Angaben jedenfalls noch wirkungsvoller sein als Patriot. Und die Rafale-Jets, übersetzt heißt es ja aus dem Französischen in etwa Windböe, die sind ja im Grunde schon alte Bekannte aus der französischen Waffenschmiede Dassault. Erstmalig in die französischen Streitkräfte eingeführt wurden sie in den 2000ern. Derzeit ist die Version F4 die aktuellste. Das Upgrade F5 soll dann 2030 kommen. Und das Rafale-Flugzeug, zum Einsatz gekommen in Afghanistan, in Mali, im Irak, auch in Syrien, ist, man kann es nicht anders sagen, ein Exportschlager geworden, wurde bereits über 300 Mal verkauft an andere Nationen. Mir ist der Jet persönlich erstmalig begegnet, als ich Korrespondent in Indien war und Frankreich und Deutschland eigentlich gegeneinander antraten, um Neu-Delhi ihren Rafale-Jet bzw. den Eurofighter schmackhaft zu machen. Und gewonnen hat damals dieses Rennen Frankreich. Alles in allem kündigt Frankreichs Staatspräsident an, erreiche man nun eine neue Phase der Ukraine-Hilfe.
Mit diesem Abkommen setzen wir die Annäherung und Integration unserer Rüstungsindustrien fort, um so die Unterstützung und Modernisierung der ukrainischen Armee sicherzustellen, die die erste Verteidigungslinie Europas darstellt.
So Emmanuel Macron. Und was bei all dem ein wenig unterging, die Ukraine hat auch 55 Lokomotiven für den zivilen Bahnverkehr beim französischen Hersteller Alstom bestellt.
Und Macron hat in Paris ja auch erklärt, Russlands Präsident Putin habe eine Allergie gegen Frieden. Insgesamt stehen die Chancen, Kai, für einen Waffenstillstand heute nicht besser als vor wenigen Wochen. Oder hast du Hoffnungsschimmer ausmachen können irgendwo?
Also es gibt zumindest zarte Signale oder Versuche. Ich liste mal auf. Da ist zum einen dieses Selenskyj-Bemühen, die Verhandlungen von Istanbul wieder in Gang zu bringen. An diesem Dienstagabend nach unserer Aufzeichnung wollten sich zudem nach dem europäischen Digitalgipfel die E3, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Berlin zusammensetzen. Auch da ging es natürlich um die Ukraine. Aus dem Kreml verlautet, man sei grundsätzlich weiter offen für ein Treffen Trump-Putin, ohne dass es da besonders Konkretes gibt zu diesem Zeitpunkt und ohne dass Russland andeutet, bei seinen Kriegszielen irgendwie Zugeständnisse zu machen. In Europa müht man sich deshalb, den Druck auf Moskau weiter aufrechtzuerhalten bzw. noch zu erhöhen. Dafür muss man unbedingt die Finanzierung der Ukraine im nächsten Jahr sichern. Ob man dafür die berühmten russischen Vermögen anzapft und wenn nicht, wie dann? Darum wird vor dem letzten EU-Gipfel, der kurz vor Weihnachten ja stattfinden soll, weiter gerungen. Und apropos Druck, wir reden ja eigentlich seit Monaten, Stefan, über ein US-Kongress-Sanktionspaket, das noch deutlich schärfer wäre als die von Donald Trump verhängten Rosneft-Lukoil-Maßnahmen. Nun hat Trump offen darüber geredet, dass es da Bewegung gäbe und er unter bestimmten Bedingungen bereit wäre, das zu unterzeichnen. Und dieses Paket sei, sagt er,
very tough. It's sanctioning, etc., etc. on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it.
Sehr hart wären die Sanktionen, die alle Länder betreffen, die mit Russland Handel treiben, sagt Donald Trump. Iran werde auf sein Betreiben noch hinzugefügt. Nun wissen wir nicht, ob das, siehe Tomahawks, nur wieder eine Drohung ist oder ob wirklich der Zeitpunkt fürs Inkraftsetzen gekommen scheint. Aber es ist der Versuch, den Druck zu erhöhen, eindeutig. Und apropos Sanktionen, Einschätzungen der US-Regierung, aber auch unabhängigen Ökonomen zufolge, zeigen die Sanktionen gegen die beiden größten Energiekonzerne Russlands in der ersten Phase stärkere Wirkung als erwartet. So schreibt etwa Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, den wir hier vor kurzem interviewten zu genau diesem Thema, dass die Rabatte, die Russland nun einräumen muss, also Preisnachlässe, größer sind als angenommen, weil tatsächlich chinesische und indische Abnehmer zögern zu kaufen, womit die Frage, ob Russland langfristig Umwege findet, noch nicht geklärt ist. Aber wer es nochmal nachhören will, einen Link packen wir dazu in die Shownotes.
Dann schauen wir auf die militärische Lage in der Ukraine. Das haben wir am Freitag sehr ausführlich getan. Du hast es getan mit dem Militärexperten Franz-Stefan Gadi. Was hat sich seitdem verändert?
Wir haben uns ja sehr intensiv der Stadt Pokrowsk gewidmet. Das ist weiterhin das übergeordnete Ziel der russischen Armee, die Zange dort zuschnappen zu lassen, den Ring um Pokrowsk im Donbass und um den Nachbarort Mirnohat zu schließen. Die Ukrainer versuchen, Fluchtrouten weiter offen zu halten, um einen Einschluss zu vermeiden. Dieser Satz von Franz-Stefan Gadi, dass Pokrowsk nicht mehr von strategischer Bedeutung sei für die Ukraine, bewegt auch unsere Hörerinnen und Hörer. Der Analyst hatte ja im Grunde gesagt, schauen wir nicht auf eroberte Quadratkilometer im Zusammenhang mit Pokrowsk, sondern darauf, wie verlustreich der Abwehrkampf für die Ukraine wird. Wir können ja noch mal reinhören.
Es ist nicht das Tor zum Donbass. Es wird auch für die Russen sehr zäh und schwierig werden, hier weiter vorzustoßen. In dieser Hinsicht, die nächste Stadt, die fallen muss, ist Opropilia und das kann einige Zeit dauern.
Dazu bemerkt unser Hörer Jürgen Schotlock, der uns geschrieben hat, dass unsere Experten in vorigen Ausgaben öfter mal gesagt hätten, hinter Pokrowsk käme freie Fläche, die schwieriger zu verteidigen sei. Und ich habe nochmal nachgeschaut, über den Kampf um Pokrowsk habe ich schon vor über einem Jahr mit dem damaligen Chef des Ukraine-Krisenstabs Christian Freuding gesprochen, der ja nun Heeresinspekteur ist, was nochmal verdeutlicht, wie langsam Russland im Donbass vorankommt. Die Ukraine verteidigt das seit sehr viel mehr als einem Jahr. Also unser Hörer schreibt, Zitat, wenn Pokrowsk fällt, dann würde auch die Verteidigung der benachbarten Region Dnipro viel schwieriger werden, weil es sich dann um fast ebene, waldarme Steppe ohne viel Deckung handelt. Daran hat sich an der Tat nichts geändert. Ich versuche es trotzdem mit einer Erklärung. Zum einen ist klar, die Logistikrouten sind längst verlegt. Pokrowsk war mal ein wichtiger Knotenpunkt und auch die Verteidigungslinien der Ukraine sind nicht mehr da, wo sie zuvor waren. Zwei Dinge scheinen mir aber darüber hinaus noch entscheidend. Ich hatte mal davon gesprochen, dass es Russland darum geht, die Front zu begradigen, um dann irgendwann auch die wichtigen Städte Kupjansk und Kramatorsk ähnlich wie Pokrowsk einzuschließen. Was weiter nicht auszuschließen ist, also die Gefahr, dass ganz Donetsk eines Tages erobert wird, ist nicht gebannt. Nur wenn die russische Armee in dieser Steppe hinter Pokrowsk sozusagen schnell sehr weit vorstoßen würde, dann droht sie selbst, wenn sich dort so eine Art Zunge bildet, abgeschnitten zu werden. Das ist das eine. Und das andere, die russische Armee hat es, und Gadi sagt, das liegt auch an der Qualität der russischen Truppen, ja nicht vermocht, zuletzt Durchbrüche für riesige Raumgewinne zu nutzen. Und daher ist fraglich, ob das diesmal gelingt. Daher halte ich, was unser Hörer Herr Schotlock auch fragte, die Auswirkungen auf die Oblaste Dnipropetrovsk und auch Saporischschja, die ja ein Fall von Pokrowsk hätte, für begrenzt. Sage aber nicht, dass da keine Gefahr droht, denn dort hat sich gerade in den letzten Tagen etwas getan an der Front. Als Beispiel sei hier nur genannt, dass unter dem Schutz von Nebel, bei dem ja ukrainische Drohnen es schwer haben, es russischen Truppen gelungen ist, an der Grenze Donetsk-Dnipropetrovsk in der Region Novopavlivka vorzurücken. Und Russland nimmt auch für sich in Anspruch, in Saporischschja voranzukommen. Dort liegt nicht das russische Hauptaugenmerk, muss man immer dazu sagen. Und auch dort droht kein Zusammenbruch ukrainischer Linien. Aber im Auge behalten sollten wir das alles natürlich trotzdem.
Das werden wir und beleuchten jetzt noch zwei Ereignisse, von denen zumindest eines sicher als Kollateralschaden dieses Krieges eingestuft werden kann, Kai.
Das gilt ganz sicher für ein türkisches Tankschiff mit dem Namen Orinda, das in dem ukrainischen Donauhafen Ismail vor Anker lag. Dort brach nach einem russischen Luftangriff ein Feuer aus. Die Besatzung, 16 Mann, wurde von Bord gebracht. Vorsorglich wurden auch zwei rumänische Dörfer, die nicht weit entfernt liegen, geräumt. Und dann haben noch zwei Sprengstoffanschläge auf eine gerade für die Ukraine Hilfen strategisch wichtige Bahnlinie in Polen für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben von Polens Ministerpräsident Donald Tusk ein eindeutiger und beispielloser Sabotageakt. Mittlerweile macht Polen auch direkt Russland für den Sprengstoffanschlag auf diese Bahnlinie verantwortlich. Alles deutet darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageakts die russischen Geheimdienste seien, sagte jetzt ein Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau. Um aber nicht zu negativ zu enden in dieser Lage, Stefan, lass mich noch darauf hinweisen, dass die Ukraine die Playoffs in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erreicht hat. Das Nationalteam hat also weiter die Chance, an dieser WM in den USA, in Kanada und Mexiko teilzunehmen, was ja in Kriegszeiten auch jetzt keine völlige Selbstverständlichkeit ist.
Ja, immerhin ein unverhoffter Sieg in der friedlichen Welt des Sports. Danke, Kai. Damit kommen wir zum angekündigten Schwerpunkt in dieser Folge. Wir schauen nach Schweden, zum jüngsten NATO-Alliierten, und sprechen dafür mit General Mikael Claesson, dem Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte. Er war von 1997 bis 1999 hier in Hamburg an der Führungsakademie der Bundeswehr und hat da den Generalstabslehrgang absolviert, gemeinsam mit jemandem, den wir auch gut kennen, dem heutigen Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Herr General.
Herzlichen Dank, herzlichen Dank.
Wie schätzen Sie die aktuelle Bedrohungslage durch Russland ein? Für Ihr Heimatland Schweden, aber auch für die NATO als Ganzes?
Ich würde sagen, Russland befindet sich unter Druck, politisch, finanziell und auch militärisch. Das heißt aber nicht, dass es ungefährlich sein wäre, sondern eher umgekehrt. Man hat gezeigt, man ist dazu bereit, auf hohe strategisches Risiko einzugehen. Und deswegen meine ich, dass der Versuch ist eigentlich mit hybriden Methoden, das heißt also die Gesellschaften von der NATO-Mitglieder aufzuspalten und zu exploitieren. Das ist eine echt große Bedrohung, würde ich sagen.
Sie sprechen die hybride Bedrohung an. Wir haben jetzt gerade in Polen gesehen, dass auch Sabotage unter Umständen zu den Werkzeugen der hybriden Kriegsführung gehören kann. Ich rede von der Sabotage auf die Bahnlinie, die ja in die Ukraine führt. Rechnen Sie damit, dass solche Angriffe auch Schweden oder Deutschland treffen könnten?
Auf jeden Fall. Ich denke, dass alle Länder, die sich an der Unterstützung der Ukraine beteiligt, sind schon unter Bedrohung. Das heißt aber nicht, dass wir mit der Unterstützung aufhören sollten, eher umgekehrt. Aber das ist natürlich ein Risiko, worauf wir bereit sein müssen. Und nicht nur in Polen, sondern auch zum Beispiel in Schweden und Deutschland natürlich.
Jetzt hat der russische Überfall auf das Nachbarland Ukraine viel verändert für Schweden, aber auch hier für Deutschland. Wir benutzen diesen Begriff Zeitenwende, um zu beschreiben, diese Zäsur, die dazu geführt hat, dass wir unseren verteidigungspolitischen Kompass neu kalibriert haben. Schweden hat das schon früher getan. Es gab einen Weckruf in Schweden, der mit einer Verletzung des Luftraums zu tun hatte, richtig?
Das stimmt. Schon in 2013 haben wir dieses Signal auffassen können. Aber ich denke, die Annektierung von Krim war eigentlich die große Sache, was zu einer völligen Änderung geführt hat. Und weg von internationaler Krisenbewältigung zurück zum nationalen Verteidigung, Landesverteidigung, schon in 2015. Und vom Anfang an zwar mit wenigen Ressourcen, aber ab 2020 mit Stärke und auch finanzielle Ressourcen dazu.
Was hat denn Schweden eigentlich so früh geändert? Dann, Sie haben angedeutet, es sollte nicht mehr um internationales Krisenmanagement gehen, sondern man wollte sich wieder auf die eigene Landesverteidigung besinnen. Wie hat Schweden verteidigungspolitisch dann konkret reagiert? Also Gotland ist, glaube ich, ein Beispiel, wo eine Zeit lang kein Militär war und dann wieder stationiert wurde.
Das stimmt. Das war natürlich eine sehr wichtige Maßnahme, auch die Beschaffung von Patriot Systems und ich denke auch die Konzepte. Es wird in Deutschland jetzt mit der Operationsplan oder O-Plan Deutschland gearbeitet und eine ähnliche Arbeit haben wir damals gestartet und das führt dazu, man baut eine sehr oder viel besser Vorstellungen oder Ideen von die Fähigkeiten, die man so braucht, um sich verteidigen zu können als Land, rein strategisch und operativ. Die Krisenbewältigung ist zwar gut in vielen Bereichen, ich sage nichts anderes, aber man muss schon erkennen, das militärische System für Verteidigung, die Durchhaltefähigkeit, die Levels von Logistik und so weiter wird nicht so aufgebaut, wie ein langfristiger Krieg eigentlich fordert. Deswegen haben wir alle diese Konzepte wieder aufgebaut.
Und die Konzepte
und natürlich auch, Ja, ich wollte nur auch sagen, dass diese Idee der totalen Verteidigung, also die Whole of Society Konzept, haben wir auch neu gestartet, damals, 2015.
Da reden wir gleich noch drüber. Also die Annexion der Krim war der eigentliche Weckruf für Schweden. Da war ja von NATO-Mitgliedschaft noch gar nicht die Rede. Schweden musste sich überlegen, wie es sich selbst neu aufstellt. Was haben Sie konkret gemacht, auch wenn wir jetzt nochmal nach Gotland gucken?
Also wir haben ein Ausbildungsregiment wieder aufgestellt und als Komponent auf Gotland ein mechanisiertes Bataillon dorthin zu führen. Zuerst, also mit Kräften, die auf dem Festland vorhanden waren, haben wir nach Gotland geschickt, aber nach und nach das Bataillon aufgebaut. Es gibt auch ein Heimatschutzbataillon auf Gotland. Und dazu haben wir Luftwaffe auf den Inseln stationiert und vieles mehr dazu.
Das heißt, der Trend wurde umgekehrt von Demilitarisierung zur Remilitarisierung, wenn man das so sagen darf. Wie Deutschland hatte ja auch Schweden die Wehrpflicht ausgesetzt oder abgeschafft, ich glaube 2010. Wann haben Sie die wieder eingeführt?
Die Entscheidung fiel 2017 im Parlament und ab 2018 haben wir wieder junge Männer und Mädels in die Armee eingezogen.
Das heißt, die Wehrpflicht gleich für Frauen und Männer.
Stimmt.
Dann noch eine Frage zu dem NATO-Beitritt. Was gab eigentlich den Ausschlag für den Stimmungsumschwung in Schweden, das ja mehr als 200 Jahre keinem Militärbündnis angehört hatte? Was hat den Ausschlag gegeben?
Zuerst muss man sagen, also die 30 Jahre EU ist ein Aspekt, was die ganze Gesellschaft an eine politische, in diesem Falle politische Union, angewöhnt haben oder hat. Dazu und ab 2015 waren wir auch sehr konzentriert auf verschiedene multilaterale Zusammenarbeit, militärische Zusammenarbeit zu führen. Zum Beispiel die britisch geführte Joint Expeditionary Force, die nordische Verteidigungszusammenarbeit, NORDEFCO, Nordic Defense Cooperation. Und auch und am wichtigsten die bilaterale Zusammenarbeit mit Finnland. Und die bilaterale Zusammenarbeit mit Finnland hat auch dazu geführt, dass wir operative Planung gemeinsam gemacht haben. Und das hat alles sozusagen normalisiert. Und mit dem Ausbruch des Krieges, der Überfall auf Ukraine in 2022, hat natürlich nur ein letzter Schritt bedeutet. Und die Dialoge auf der politischen Ebene zwischen Schweden und Finnland hat dazu geführt, dass wir gemeinsam den Beitritt der NATO suchten.
Jetzt haben Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, mal etwas spöttisch vielleicht oder ironisch von der Bonsai-Verteidigung Schwedens gesprochen. Also vielleicht einer hübsch anzuschauenden, aber doch sehr kleinen Streitkraft. Ist Schweden jetzt schon ausreichend gewachsen oder muss die Aufrüstung und Vergrößerung des Militärs aus Ihrer Sicht noch weitergehen?
Es muss weitergehen. Wir sind mittendrin in diesen Zuwachs oder Aufwuchs der Armee. Wir müssen ganz genau Fokus nehmen und fortsetzen. Also wir sind nicht jetzt da, wo wir sein wollen. 2030 ist ein Ziel. Aber wir müssen gleichzeitig immer bereit sein, uns zu verteidigen, als Land, aber natürlich auch im Rahmen der NATO. Das heißt, also wir können nicht die Effekte und die Fähigkeiten alles in die Zukunft schieben, sondern wir müssen auch bereit sein, also uns zu verteidigen mit dem, was wir jetzt haben, über dem, was wir jetzt verfügen.
Schauen wir auf die Ukraine. Sie beobachten das Kriegsgeschehen dort natürlich ganz besonders intensiv.
Ja.
Unterstützen wir die Ukraine tatkräftig genug oder müssten mehr Dinge schneller passieren aus Ihrer Sicht?
Ich denke, wenn wir uns über einzelne Länder unterhalten, also dann ist es sehr unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich denke, Schweden und Deutschland, wir müssen uns nicht schämen über das, was wir leisten. Aber als Gesamtunterstützung Europas, denke ich, es gibt noch einige Schritte, die wir nehmen müssen. Und besonders jetzt mit Verschiedenheiten in Bezug auf den Fokus von den Amerikanern, meine ich, dass wir müssen uns zusammenziehen und noch einen Schritt weitermachen und die Ukraine besser unterstützen und mehr fokussiert.
Jetzt sind Sie ja Gott sei Dank kein Diplomat und können sagen, von welchen Ländern Sie so ein bisschen enttäuscht sind, was die Unterstützung betrifft.
Ja, ich bin sowieso auf einer Ebene, worauf ich die diplomatischen Prinzipien achten muss. Und deswegen würde ich keine solche Aussage machen. Ich denke, die Länder, die betroffen sind, die wissen das auch.
Dann bleiben wir bei Schweden. In Schweden galt lange die Devise, möglichst viele Waffen direkt an die Ukraine weiterzugeben. Sie haben irgendwann Stopp gesagt und gewarnt und haben gesagt, wir dürfen nicht unsere Lager leeren und alles in die Ukraine schicken. Warum?
Zuerst weiß ich, woher wir kommen. Das heißt also, diese Phase des ewigen Friedens ist ja vorbei. Und was wir uns selber angetan haben, im Rahmen von Verbänden aufzulösen und Material zu verkaufen und wegzugeben und so weiter, das ist natürlich eine Frage, worauf man sehr, sehr genau aufpassen muss. Das heißt also, wenn wir gleichzeitig unsere Verbände aufbauen wollen, gleichzeitig die Ukraine unterstützen wollen, wir wissen, woher wir kommen und wir wissen auch, woher unsere Verteidigungsindustrie kommt. Das heißt, wir haben auch unter diese Prinzipien gelitten, sage ich mal, mit ein Wort.
Sie sprechen von der historischen Phase, wo auch Deutschland glaubte, es gibt keine Feinde mehr, die Bedrohung ist weg, wir können die Friedensdividende einsammeln und ordentlich abrüsten und das Militär verkleinern und das Geld lieber für was anderes ausgeben. Das war auch in Schweden.
Ja, genau. Und die Industrie hat unter den gleichen Bedingungen gelitten und deswegen die Produktion dramatisch zu erhöhen, ist natürlich problematisch. Und alles das zusammen führt zu einer Lage, wo wir gemeinsam eine Art Balance suchen müssen. Das heißt also, was zum Beispiel unser Verteidigungsminister gesagt hat, wir gehen jetzt von Donation zur Produktion. Das heißt also, wir unterstützen die Ukraine mit Großgeräten und so weiter direkt von der Industrie statt von unseren Lagern.
Alles klar.
Also wir müssen gleichzeitig unsere Armeen aufbauen und die Ukraine unterstützen. Und das machen wir jetzt am besten durch eine direkte Beziehung zwischen Industrie und die Ukraine.
Gucken wir kurz auf die Rolle, die Schweden in der NATO spielt oder spielen kann. Anders als Finnland gibt es keine lange gemeinsame Grenze zu Russland. Sie liegen nicht direkt geografisch an der Ostflanke. Was bedeutet das für die schwedischen Streitkräfte? Wird man zu einer Art Drehscheibe für das Bündnis, also logistisches Durchgangsland? Oder wie sehen Sie die Rolle Schwedens?
Ja, hier sprechen wir weiter über eine Art von Balance. Und das heißt, ja, ich gebe Ihnen recht, wir werden ein nördlicher Teil von der Drehscheibe Europas und vielleicht ein Drehscheibe Skandinavien, also rein logistisch. Aber gleichzeitig werden wir uns in der Verteidigung vom baltischen Raum eingehen. Und wir werden natürlich auch eine Rolle im hohen Norden spielen müssen. Das ist diese Balance, worauf wir eingehen müssen. Das heißt, wir sind ein baltisches Land im Grunde genommen. Das wird immer eine Rolle spielen. Rein logistisch liegen wir, wo wir liegen. Und deswegen spielen wir auch diese Rolle als Drehscheibe des Nordens. Aber wir werden natürlich auch Verbände und Fähigkeiten aufbauen, die an der Front sein können und die Gefecht aufnehmen können in Finnland, in den baltischen Staaten, zurzeit in Lettland, wo wir ein mechanisiertes Bataillon haben. Aber wenn Sie auf die Karte guckt, also dann sieht man schon, welche Rolle Schweden und die Marine zum Beispiel spielen würde. Im Ostsee, aber auch die schwedische Westküste und die Versorgung von nicht nur Schweden, sondern auch Norwegen und Finnland und die baltischen Staaten. So, das ist eine vielfältige Rolle, was wir spielen müssen und spielen müssen können. Und das führt auch zu einer ganz gute Bandbreite, was die benötigten Fähigkeiten angeht.
Gucken wir auf die Ostsee nochmal. Ich gucke gerade auf die Karte. Ich bin alt genug, das kann ich hier gestehen, um mich zu erinnern, dass russische U-Boote, ich glaube Anfang der 80er Jahre schon mal für große Aufregung sorgten, die da in den Schären auftauchten, ungebetene Gäste, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, wenn wir jetzt auf die schwedische Marine gucken und auf die Sicherung der Ostsee, welche Rolle kann Schweden spielen? Und gleich dazu gefragt, ist die NATO gut aufgestellt gegen die hybride Kriegsführung Russlands in der Ostsee?
Ich würde einfach ja sagen. Also ich denke, wir und die Finnen insbesondere sind darauf spezialisiert, die Zusammenarbeit im Ostseeraum, gerade in die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Marinen, ist sehr gut. Und egal, ob wir neutral waren oder in der NATO sind, also dass die Zusammenarbeit ist und war immer noch sehr, sehr tief und gut zwischen den verschiedenen Ländern. Das heißt also, dieses Lagebild bleibt sehr gut. Es ist auch verstärkt worden durch die Enhanced Vigilance Activity Baltic Sentry durch die NATO. Und ich meine, wir haben ein sehr gutes Lagebild über den Ostseeraum.
Prima. Ich will anschließen mit einem kleinen Gedankensprung. Ich schaue nochmal auf die Wehrpflichtdebatte in Deutschland. Wenn wir vergleichen, welche Rolle spielen die Wehrpflichtigen bei der Landesverteidigung Schwedens? Wie viele Rekrutinnen und Rekruten ziehen Sie ein? Wie viel Prozent eines Jahrgangs eigentlich?
Ein Jahrgang in Schweden ist Männer und Frauen. Das ist ungefähr 106.000. Und von denen ziehen wir knappe 10% ein zur Ausbildung, militärische Grundausbildung. Das bedeutet natürlich eine recht hohe Anzahl von Freiwilligen, aber im Grunde genommen gibt es Wehrpflicht, also nicht nur Wehrdienst, sondern auch Pflicht. Es muss zurzeit nicht so ganz doll ausgenutzt werden, aber wenn wir weiter nach oben gehen werden, bis so 12.000 oder vielleicht 14.000 pro Jahr, die militärische Grundausbildung durchmachen, dann wird es schon zu einer Lage führen, wo wir auch die Pflicht als sich nutzen müssen.
Wo die Freiwilligen nicht reichen, um die Zahl hinzukriegen. Und wird das in Schweden kontrovers diskutiert? Also wie gerecht das ist oder wie notwendig?
Ich würde sagen, überhaupt nicht. Das ist als ziemlich natürlich gesehen. Natürlich, es gibt eine Diskussion, ja. Ich kann nicht anders sagen, aber es ist keine große Frage. Also es liegt ganz gut in der Gesellschaft und deswegen es ist keine aufgeregte Diskussion darüber. Es gibt verschiedene Meinungen, aber keine aufgeregte Diskussion.
Weil die gesellschaftliche Verankerung der Wehrhaftigkeit in Schweden irgendwie deutlich größer zu sein scheint als bei uns in Deutschland. Woher kommt das eigentlich, auch diese Akzeptanz des Militärischen? Hat das mit der Geschichte der Neutralität zu tun?
Ich denke ja. Zum Teil hat es mit diesem Teil unserer Geschichte zu tun. Aber ich glaube, es hat auch mit unserer geografischen Lage und auch der tieferen Geschichte zu tun. Unsere Sicherheit war schon immer mit dem Schicksal Russlands verbunden. Und man muss nicht so tief in die schwedische Geschichte gucken, bevor man sieht, es gibt eine gewisse Beziehung. Und
also Versuche Russlands Schweden zu erobern.
Ja, genau. Und man muss sich vorstellen, also die Situation der Ukraine ist nicht so weit weg von uns. Also Finnland und Schweden war ein Land, das ist schon lange her, aber es bleibt im Hinterkopf der Schweden, dass das unser Land wurde aufgeteilt. Und Finnland wurde für 100 Jahre ein Provinz von Russland. Und danach hat die Finnen ihre Abhängigkeit verdient. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber sowieso, also die Aufspaltung des Landes ist mit Russland verbunden, geschichtlich gesehen. Und deswegen bleibt es auch ein solcher Hintergrund.
Ich habe bei einem NATO-Manöver im Baltikum vor ein paar Monaten auch schwedische Soldatinnen und Soldaten sprechen können. Und die haben mir erzählt von dem schwedischen Konzept der Totalverteidigung. Das klang für mich erstmal erschreckend, Totalverteidigung. Was ist damit gemeint?
Es ist damit gemeint, dass die ganze Gesellschaft, alle auf individuelle Basis und so weiter, spielen eine Rolle im Rahmen der Verteidigung, der Landesverteidigung. Das heißt, die Industrie, die einzelnen Leute, die Gesundheitswesen, alles ist mit einbezogen. Alle zwischen 16 und 70 Jahre sind verpflichtet, die Verteidigung zu unterstützen. Im Grunde genommen heißt es, dass die Gesellschaft soll so nah wie im Frieden auch genügend funktionieren. Im Krieg. Und die Planung steht ja auf diese Idee und dieses Konzept. Das heißt, wie behalten wir eine funktionierende Gesellschaft im Krieg?
Dann eine Nachfrage kurz. Kurz eine Nachfrage. In Deutschland hat ja die Formulierung Kriegstüchtigkeit für einen regelrechten Aufschrei gesorgt. Das haben Sie mitbekommen. Mhm. Schweden hat seine Bevölkerung schon 2015 in einer Broschüre aufgefordert, sich auf einen Ernstfall vorzubereiten. Wie haben die Menschen denn reagiert damals?
Ich denke, es hat zu viel mehr Aufregung im Ausland geführt als in Schweden. Ich denke, also wir haben eine lange Tradition von diesen Broschüren und deswegen wurde weniger Leute überrascht eigentlich, sondern es kam vor als ziemlich natürlich für die Leute. Und das Wort kriegstüchtig liegt auch gut in einem schwedischen Mund. Kriegsdüglig, wie wir sagen. Und das bezeichnet eigentlich die Qualität, zum Beispiel ein Bataillon oder ein Fliegerstaffel oder was auch immer, aber auch die ganze Gesellschaft. Und deswegen meine ich, es ist eine ziemlich gute Bezeichnung.
Haben die Schweden heute Angst vor einem konkreten russischen Angriff?
Ich würde nicht Angst sagen. Wir sind bereit. Das gilt natürlich nicht für alle, darf ich sagen, aber die absolute Mehrheit der Bevölkerung ist darauf eingestellt, dass es könnte passieren. Es könnte passieren. Und das ist auch Grund dafür, uns vorzubereiten. Das heißt aber nicht, dass der Krieg kommt. Es ist keine Wahrheit in dem Sinne. Aber wir sind darauf bereit.
Wie Deutschland sieht Schweden Russlands aggressive und imperialistische Politik als größte Gefährdung für Frieden und Freiheit in Europa. Das kann man, glaube ich, sagen. Hier heißt es immer, wir müssten bis 2029 kriegstüchtig sein. Dann spätestens sei Russland militärisch in der Lage, auch ein NATO-Land anzugreifen. Sehen Sie das auch so? Oder könnte das auch früher passieren oder gar nicht?
Es könnte absolut früher passieren und wir müssen zwei Gedanken im Kopf halten können. Das heißt, wir müssen Armeen aufbauen, damit wir einen Angriff besser abschrecken können. Aber wir müssen damit rechnen, dass die hybride Methoden dazu führen könnte, dass Russland zum Beispiel Artikel 5 der NATO testen möchte und vielleicht auch will.
Also die Frage, ob wirklich alle dem einen angegriffenen Partnerland beistehen, wenn es drauf ankommt.
Genau das. Und wiederum im Sinne, dass man unsere Gesellschaften aufspalten will, um die Fähigkeiten und Kriegstüchtigkeit der NATO zu zerstören.
Und Schweden ist darauf eingestellt und die Bevölkerung auch, ist Ihr Eindruck?
Das ist mein Eindruck, ja.
Ich danke Ihnen für die Zeit und wünsche Ihnen für Ihre Termine in Berlin viel Erfolg. Danke, General Michael Claesson.
Vielen Dank.
Vielen Dank für euer Gespräch. Und ich hoffe, Thomas Ehmer hat gut zugehört. Unser Stammhörer hatte schon im April mal angeregt, alle europäischen Staaten abzuklopfen auf die Zeitenwende, also auf ihren Umgang mit Abschreckung und Aufrüstung. Eigentlich ein guter Vorschlag, aber wir werden, fürchte ich, nicht alle Länder schaffen, aber der Blick auf Schweden hat sich schon mal gelohnt. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History Podcast. Ihr erfahrt bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History Podcast. Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.